Hallo und herzlich willkommen zu Burgenland erzählt, dem Geschichte-Podcast der Burgenländischen Forschungsgesellschaft. Mein Name ist Michael, ich bin Historiker und darf euch in dieser Serie, passend zum Jubiläumsjahr 2021, unter dem Titel 1921 von der ersten Idee bis zum letzten Grenzstein, die Entstehungsgeschichte des Burgenlandes nacherzählen. Bevor wir mit der Folge loslegen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Los geht's! Heuer feiern wir im Burgenland das Jahr 1921 als Startpunkt einer bis in die Gegenwart reichenden Entwicklung. Wir könnten die Perspektive aber auch umdrehen und sagen, 1921 ist nicht Start, sondern Endpunkt einer weit in die Geschichte zurückreichenden Entwicklung, die schließlich in der Entstehung des Burgenlandes kumuliert. Wenn wir das tun, so ergeben sich dabei völlig neue Fragestellungen, denn dann fragen wir nicht mehr nach der Entwicklung des Burgenlands in den vergangenen 100 Jahren, sondern legen den Fokus auf das, was war, bevor das Burgenland war. Und da das Burgenland nicht aus dem Nichts entstanden ist, sondern seine Wurzeln in Ideen hat, die sich im Wesentlichen im 19. Jahrhundert ausgeformt haben, wollen wir in der heutigen ersten Folge dieses Podcasts der Geschichte der Idee des heutigen Burgenlandes folgen. Damit widmen wir uns zunächst dem 19. Jahrhundert. Das ist deswegen wichtig, weil das 19. Jahrhundert viele Denk- und Handlungsweisen, auch Ideen und Konzepte hervorbringt, die uns bis in die Jetztzeit beschäftigen. Und eines dieser Kinder des 19. Jahrhunderts ist der Nationalismus. Ohne sich jetzt in Details verlieren zu wollen, bedeutet Nationalismus das Streben einer bestimmten sozialen Gruppe, die ihre Zusammengehörigkeit auf gleiche Sprache, Kultur, Geschichte etc. zurückführt, nach einer Vereinigung in einem souveränen Nationalstaat. Dass der Nationalismus, der im Verlauf des 19. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung gewinnt, für einen Vielvölkerstaat wie die Habsburger Monarchie brandgefährlich ist, muss nicht sonderlich betont werden. Einen ersten Ausblick darauf liefert die Märzrevolution 1848-49. Diese Revolution fiel in Ungarn, und das heutige Burgenland war damals noch ein Teil Ungarns, besonders heftig aus, weil die Forderungen in Ungarn über Freiheits- und Bürgerrechte hinausgingen. Hier ging es um politische Autonomie. Als Reaktion darauf hat man in Wien überlegt, die Monarchie neu zu ordnen, mit anderen Worten, Ungarn in einzelne Gebiete bzw. Provinzen aufzuteilen, und eines dieser Territorien, die davon betroffen waren, war auch der deutschsprachige Teil Westungarns. Das heißt, dass hier erstmals der Prototyp des Burgenlandes als Idee auftaucht. Damals wurde diese Idee noch aus dem Geiste der Schwächung Ungarns diskutiert. Zum Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts hin hat sich die Qualität dieser Diskussion dahingehend geändert, als der Druck der Majorisierungspolitik in Ungarn seit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich 1867 stetig zunahm. Im Rahmen dieser Majorisierungspolitik wurde die Assimilierung aller Nicht-Magyaren der ungarischen Reichshälfte angestrebt, was auch Widerstände hervorgerufen hat. Als Beispiel dieser Majorisierungspolitik wird immer wieder die Lex Apponyi aus dem Jahr 1907 angeführt, die dahingehend ins Schulsystem eingriff, als Schülerinnen und Schüler ihre Muttersprache hintanstellen mussten. Das Ziel war es, die ungarische Sprache als erste und als Schulsprache einzuführen und damit der Assimilierung über die Sprache Vorschub zu leisten. Darüber hinaus standen die Zeichen in Ungarn zunehmend auf Abschied, was die Diskussion zusätzlich befeuerte. Diese Widerstände zeigten sich zunächst in Diskussionsrunden, die zumeist in Wiener deutschnationalen Kreisen geführt wurden, äußerten sich aber Anfang des 20. Jahrhunderts auch in publizierten Artikeln, die zum Teil recht hohe Wellen schlugen, sodass sich sogar der niederösterreichische Landtag und der ungarische Reichsrat mit der Frage Deutsch-West-Ungarn beschäftigen musste. Dass man sich in Budapest darüber wenig amüsiert gab, liegt auf der Hand. Interessanterweise hatten diese Diskussionen allerdings keine Breitenwirkung im betroffenen Gebiet selbst. In Wien hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts, beziehungsweise genauer im März 1907, schließlich auch der Verein zur Erhaltung des Deutschtums in Westungarn zusammengefunden, der im Lauf der Zeit immer mehr Sympathisanten binden konnte. Zentrale Figuren waren hier Josef Patry, ein Volksschullehrer in Wien, und der aus Frauenkirchen stammende Gregor Meidlinger. Wenn man so will, zählen sie zu den Vorreitern der Idee, dass das Burgenland bei Österreich besser aufgehoben wäre als bei Ungarn. Somit kann man sagen, dass die Idee, dass man das Burgenland an Österreich angliedert, nicht erst im Verlauf der Friedensverhandlungen in Paris entstanden ist, sondern eine lange Vorgeschichte hat. Was man allerdings im Rahmen der Friedensverhandlungen noch gebraucht hat, war ein Name für dieses neue Territorium. Klar war lediglich, dass man den bis dahin üblichen Begriff Deutsch-Westungarn nicht gebrauchen konnte, weil man ja nach einer neuen Identität gesucht hat, abseits der ungarischen Vergangenheit. Dazu gab es einige Überlegungen, die sich letztlich aber nicht durchgesetzt haben, wie der Name Heinzenland. Der aus Neusiedl am See stammende Apotheker Adalbert Wolf hat schließlich als Analogie zu Siebenbürgen den Namen Vierbürgen eingebracht. Dies bezog sich auf die Endungen der vier ungarischen Komitate, auf deren Gebiet das spätere Burgenland errichtet werden sollte. Das waren Pressburg, das ist das heutige Bratislava und die Hauptstadt der Slowakei, Wieselburg, das ist Moschern, Ödenburg, das ist Schopron und schließlich Eisenburg, das ist Worsch. Da Vierbürgenland allerdings umständlich klingt, ist daraus dann Vierburgenland geworden. Adalbert Wolf, der auch in Wien eine Apotheke betrieb, hat diesen Namen auch seiner Apotheke gegeben, die sich auch heute noch in der Kranichberggasse in Wien-Meidling unter dem Namen Vierburgenapotheke findet. Zwischenzeitlich kursierte auch der Begriff Dreiburgenland, aber schließlich setzte sich der Name Burgenland durch. Den burgenland-kroatischen Namen für das Burgenland, Gradisce, hat sich der wichtigste Dichter der Burgenland-Kroaten, das ist der Pfarrer Martin Merschid Miloradic aus Frankenau, einfallen lassen. Das Verdienst, Karl Renner für die Verhandlungen in Paris den schlichten Namen Burgenland ans Herz gelegt zu haben, hat später der bereits erwähnte Gregor Meidlinger für sich in Anspruch genommen. Rechtsverbindlich wurde der Name Burgenland schließlich mit dem ersten Burgenlandgesetz vom 25. Jänner 1921, in dem beschlossen wurde, dass das Burgenland ein selbstständiges und gleichberechtigtes Bundesland Österreichs werden soll. In der kommenden Episode widmen wir uns der Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 und der Unterzeichnung des Friedensvertrags von Saint-Germain im September 1919. Bis zum nächsten Mal. Ciao.